RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Reden wir mal über Monster. Über Bürokratiemonster, also über das, was die Menschen da draußen, die Bürger, aber auch die Unternehmen ständig ärgert. Wie werden wir dieses Bürokratiemonster wieder los? Oder brauchen wir es vielleicht auch noch so ein kleines bisschen? Das wollen wir heute diskutieren. Wir sind zu Gast bei der IHK Berlin in der Fasanenstraße mit Publikum. Ihnen hier herzlich willkommen und natürlich jedem, der zuhört, herzlich willkommen zu diesem RBB 24 Inforadio Forum. Mein Name ist Sascha Hingst und neben mir sitzen vier spannende Gäste. Ich mache das mal alphabetisch. Stefan Evers, der Finanzsenator von Berlin von der CDU. Michael Kellner, parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium von den Grünen. Karin Klingen, die Präsidentin des Berliner Rechnungshofs und last but not least Larissa Zeichhardt ist Geschäftsführerin von LAT Funkanlagen, einer Firma hier in Berlin und gleichzeitig in der Vollversammlung hier der IHK. Ihnen allen Vieren herzlich willkommen. Herr Kellner, meine Kinder, wo die ein bisschen kleiner waren, die kamen gerne mal nachts ins Bett gekrochen, wenn sie von Monstern geträumt haben. Sie sitzen als Staatssekretär in einem ganz hochrangigen Gremium, wo lauter Staatssekretäre beraten, wie wir Bürokratie abbauen können auf Bundesebene. Träumen Sie manchmal von Bürokratiemonstern?
Nee, zum Glück träume ich nicht von Bürokratiemonstern, aber ich teile die Lebenserfahrung, dass die Kinder, als sie klein waren, das war eigentlich auch ganz schön, kamen die ins Bett. Das hat leider aufgehört, die Kinder sind mittlerweile groß, aber das Bürokratiethema, das bleibt weiterhin groß und es belastet auch. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir uns alle Mühe geben, Bürokratie abzubauen, weil wir sind als Land einfach zu kompliziert geworden und zwar auf allen Ebenen. Und deswegen ist es kein Ding, wo ich träume, sondern ein Punkt, wo ich dran arbeite, dass es weniger wird.
Aber das klingt ja so passiv, wir sind so kompliziert geworden, aber letztlich ist es ja die Politik, die, nicht Sie im Ministerium, sondern im Parlament, da sitzen Sie auch im Bundestag, die Gesetze verabschieden. Also ich habe mal nachgeguckt, man kann es beim Statistischen Bundesamt sehen. Wir hatten 2014 1671 Bundesgesetze mit 44.216 Einzelnormen und im Jahr 2024 ungefähr 100 Gesetze mehr, 1792 und fast 10.000 Einzelnormen mehr. Jedes Jahr werden es mehr Gesetze, jedes Jahr werden es mehr Normen. Es ist ja nicht so, dass die über uns drüber kommen, die werden ja gemacht.
Genau, sie werden gemacht. Ich habe das nur deswegen in passiv formuliert, weil das eine Aufgabe ist, die ist in den letzten Jahrzehnten insgesamt gewachsen. Und ja, ich fange einmal an, wie wir abbauen, ja, und kommen da mal zu, dass wir aber natürlich immer wieder auch neue Regeln brauchen, weil auch eine Gesellschaft sich weiterentwickelt und wir neue Themen haben. Aber vielleicht mal, wissen Sie, wir haben es zugelassen, dass sich Recht zum Teil widerspricht zwischen Bundesrecht, Landesrecht, kommunaler Vollzug, Europarecht. Da haben wir noch Normungen und andere Geschichten, wo wir sagen müssen, da müssen wir ran. Und was wir gemacht haben, ist als Wirtschaftsministerium, wir haben das sogenannten Praxischeck eingeführt. Wir haben es also mit Unternehmen, mit Verbänden hingesetzt, haben uns ein Themenfeld genommen und gesagt, Mensch, was sind denn da Hürden? Und haben uns angeschaut, was gibt es da für Probleme und wie kriegen wir sie aufgehoben? Und ich nehme einfach ein Beispiel. Ja. Wir haben das zum Beispiel gemacht bei Unternehmensnachfolge, wir haben es gemacht bei Solaranlagen, um jetzt mal zwei Themen zu nennen. Und da haben wir das durchgearbeitet. Da haben wir zum Beispiel bei dem Bereich Solar über 50 Hürden identifiziert. Die haben wir dann gesetzlich aufgehoben. Einen Großteil haben wir tatsächlich abgeschafft. Und das merken Sie auch als Unternehmen, wenn Sie heute sagen, ich habe eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, dann zahlen Sie keine Abgaben mehr dafür. Wenn Sie heute ein Privathaushalt sind, dann müssen Sie keine Mehrwertsteuer mehr auf Solaranlagen oder auf Batterien zahlen. Früher mussten Sie zahlen, dann konnten Sie es ganz kompliziert über einen langen Zeitraum sich zurückzuerstatten über Ihre Steuererklärung. Das haben wir vereinfacht. Wir haben gesagt, wir haben über 866 Verteilnetzbetreiber in Deutschland. Da haben wir gesagt, okay, es muss ein Formular geben, wenn es darum geht, dass eine Anlage angeschlossen werden. Da waren jetzt 865 Netzbetreiber nicht ganz glücklich drüber, weil sie mussten ihr Formular austauschen, dass es jetzt einen digitalen Weg gibt. Das sind Punkte, die wir gemacht haben. Wofür ich werbe, ist, dass wir sagen, wir müssen uns ganze Regelungsbereiche, also wie Unternehmensnachfolge oder Neugründung von Unternehmen oder Anschluss von Photovoltaikanlagen, das anschauen, das durcharbeiten, Hürden identifizieren und sie dann wirklich abbauen. Und in manchen Bereichen kommen wir da voran und ich werbe dafür, dass diese Idee der Praxischecks, dass wir das aus ganz vielen weiteren Bereichen auswälzen. Ich bin jetzt froh, dass das Landwirtschaftsministerium ganz kurz hat jetzt gesagt, sie machen eins zum Lebensmittelrecht. Wenn Sie mal mit Bäckern oder Fleischern reden, was die an Lebensmittelrechtsgeschichten Probleme haben, deswegen werbe ich für dieses Instrument so. Wenn es vielleicht so technisch liegt, aber nur so kriegen wir Bürokratie abgebaut, ganze Regelungsbereiche durchzuarbeiten.
Frau Zeichert, Ihre Firma hat ja viel mit dem Bau zu tun. Bau ist so ein Bereich, wo es auch immer ganz viele Klagen über die Bürokratie gibt. Haben Sie denn das Gefühl, dass sich da was positiv ändert?
Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, dass es mehr wird und dass wir zwei Probleme damit größer machen, nämlich den Wohnungsmangel und den dringend gebrauchten die Verkehrswende. Wir kommen ja nicht voran, weil die Genehmigungen sehr lange beim Amt liegen. Es gibt keine Fristen. Wenn wir also einen Bauantrag stellen, im Tiefbau übrigens noch via Fax ans Tiefbauamt, ich hoffe, da machen Sie auch bald den Praxischeck, wir haben noch ein Faxgerät, dann geht es ja so, dass wir was ins Nirvana schicken gefühlt, kein Status-Update kriegen, keine Antwort und so lange müssen wir aber die Ressourcen vorbehalten. Das ist aus meiner Sicht was Fatales, weil wir nicht mehr so viele Fachkräfte haben, erstens. Und zweitens halten wir die Menschen, die die Arbeit eigentlich mit beiden Händen verrichten, nämlich draußen mit den Händen arbeiten, am Schreibtisch fest. Und wir haben dann ein Problem, weil wir haben nicht mehr so viele Fachkräfte, in dem Sinne meine ich Elektriker, Bauingenieure, meinetwegen auch Monteure. Die sitzen nicht am Schreibtisch, da passiert es nicht. Dinge werden gebaut, wenn man draußen ist auf der Baustelle. Und deswegen, glaube ich, klagt da nicht nur eine ganze Branche zurecht, sondern auch alle Berufe, die da hinten dran hängen. Und da wünsche ich mir ganz explizit mehr Verbindlichkeit. Zeitpläne, die müssen wir auch anhalten und wir müssen uns auch dran halten. Und vor allen Dingen auch Rückmeldungen.
Ich darf mal darauf reagieren, weil es ist wirklich, also ich bin ja Mittelstandsbeauftragter der Bundesregierung, und es ist wirklich nicht akzeptabel, dass dann Ewigkeiten auf Genehmigungen gewartet wird, weil so kommen wir nicht voran. Wir haben es gesetzlich geregelt, dass Behörden einmal schauen dürfen, sind ihre Unterlagen im Bundesemissionsschutzgesetz, da geht es um Genehmigung von Anlagen, sind die Unterlagen vollständig. So, das muss man einmal gucken als Behörde, das finde ich auch richtig. Und dann muss innerhalb von 3 Monaten eine Genehmigung erfolgen, damit da auch Druck reinkommt. Und das ist natürlich...
Sie könnten die Genehmigung ja fingieren. Sie könnten ja, und ich glaube, den Vorschlag gab es ja unter anderem, sagen, wenn die Behörde bis dann und dann nicht reagiert hat, dann gilt die Genehmigung als erteilt. Davor sind Sie aber zurückgeschreckt. Warum?
Ich sage jetzt gerade, was wir als Bund, es gibt auch diese vorläufige Genehmigung, das kann man machen als Risiko. Und wenn die nicht erteilt wird, muss man zurückbauen. Auch das ist ja eine Möglichkeit. Ich wollte nur sagen, diese Genehmigungsbehörden, die müssen schneller werden. Und dazu muss es verbindliche Rückmeldungen geben. Das haben wir getan. Was wir aber auch brauchen, ist, dass natürlich auch entschieden wird. Wir hatten lange Zeit eine Kultur, wenn man nicht entscheiden wollte, hat einfach die Genehmigungsbehörde noch einen Gutachten in Auftrag gegeben und noch einen Gutachten in Auftrag gegeben, hat nicht zu einer Entscheidung beigetragen. Jetzt ist es so, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber es ist in der, wir können die gesetzlichen Regelungen machen. Die Genehmigungsbehörden, die wiederum liegen auf Länder- und auf kommunaler Ebene. Deswegen haben wir gesagt, Mensch, hier verbindliches Zeitfenster, damit da auch Entscheidungen fällen, damit wir Tempo aufnehmen, weil wir können uns diese Langsamkeit tatsächlich nicht leisten.
Das ist vielleicht die interessante Frage. Wenn wir jetzt über Bürokratie oder Bürokratieabbau reden, an wen adressieren wir es denn eigentlich? Sie haben eben schon gesagt, wieso, Sie sind doch Politik und Gesetzgeber. Was ist die Ursache? Ist das der Gesetzgeber? Sind es diese vielen Gesetze, die es auf einmal gibt? Warum haben wir eigentlich immer mehr Gesetzgebung? Ich glaube, dass sich die Rahmenbedingungen überhaupt der Gesellschaft und des Lebens so schnell verändern, dass es eine komplexe Reaktion auch in der Gesetzgebung gibt und dass die Verwaltung eigentlich sich auch ganz schnell verändern und darauf einstellen müsste. Und so ist die Verwaltung im Moment noch nicht aufgestellt.
Ja, aber Frau Klingen, wie kriegen wir Sie dahin?
Wir kriegen Sie dahin durch ganz viele Initiativen, durch viele engagierte Leute. Der Bund hat viele Gremien geschaffen, wie Normenkontrollrat, Bürokratieausschuss. Das werden wir in Berlin uns auch überlegen, was wir da machen können. Und wir kriegen sie dorthin, weil wir uns einfach, also weil es einen Druck gibt. Es gibt ein Zeitfenster, da müssen wir jetzt handeln. Ich habe schon mal überlegt, in Corona ist auf einmal so viel gelungen. Wir konnten, schlagartig mussten wir handeln und wir haben dann auch schlagartig gehandelt. Ein Beispiel ist das mobile Arbeiten. Wir haben das so lange vorher diskutiert. Kann die Verwaltung auch mobil arbeiten? Können wir das machen? Und von einem Tag auf den anderen mussten wir es umsetzen und es ist gelungen. Und mit diesem Druck wird es uns auch gelingen, weiter etwas umzusetzen.
Brauchen wir immer Druck, Herr Ebers?
Wir haben den Druck. Es wird ja im Moment viel darüber gesprochen, welchen Gefahren unsere Demokratie, unsere demokratischen Institutionen ausgesetzt sind. Und ich glaube, das Ausmaß an Bürokratie, das wir erreicht haben in diesem Land, ist eine der wesentlichen Bedrohungen für unsere Demokratie, denn sie gefährdet das Vertrauen in staatliche Institutionen. Und das tut sie deswegen, weil wir gar nicht mehr in der Lage sind, das zu administrieren, was an Vorgaben in die Welt gesetzt wird. Und das sage ich jetzt aus der Perspektive eines Landes und einer Kommune, der ja regelmäßig damit konfrontiert ist, immer neue Vorgaben umzusetzen. Um ein aktuelles Beispiel zu nennen, man kann sich dafür entscheiden, Cannabis freizugeben, man kann es sein lassen. Das will ich politisch weder so noch anders beurteilen. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass die Umsetzung dessen, was uns dazu als Gesetz erreicht hat von der Bundesebene, vor allem unglaublich viel Aufwand verursacht. Ich kann sicher vorhersagen, dass der Gesetzesvollzug nicht gelingen wird. Es ist unmöglich. Wir können die Einhaltung von diesen Abständen und allem ist unseren Ordnungsbehörden nicht möglich, so umfassend zu vollziehen und zu überwachen, wie es eigentlich erforderlich wäre. Und das erzeugt selbstverständlich einen Verlust an Politikvertrauen, einen Verlust an Staatsvertrauen. Wenn wir Dysfunktionalität von Staat erleben, und das hat ja dann auch mit dem Vertrauen in Verwaltung zu tun, dann heißt das, dass ich mich natürlich schneller solchen Kräften zuwende, die das System insgesamt in Frage stellen. Und ich kann Ihnen ganz sicher sagen, weil ich nicht nur Finanzsenator, sondern auch Personalsenator bin, wir stehen von zwei Seiten unter Druck. Das eine ist finanziell. Wir führen in Berlin aus Gründen eine Haushaltsdiskussion und viele dieser Gründe haben auch damit zu tun, dass wir uns selbst im Wege stehen, dass wir uns auch selbst das Leben immer teurer gemacht haben. Unsere
nicht
Landesunternehmen.
Nur euch. Die fehlende Digitalisierung kostet die deutsche Wirtschaft 65 Milliarden Euro im Jahr. Ja, also ihr macht auch uns das Leben teurer.
Ja, das ist aber die gleiche Frage, die ich den Kollegen stelle. Ich bin ja auch sozusagen Beteiligungsverwaltung mit 60 Unternehmen des Landes Berlin, die genau mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Und wenn ich die frage, sagt einmal, was kann ich als Land Berlin, ich bin noch nicht der Bund, wo ehrlicherweise der Löwenanteil unserer Probleme entsteht, aber auch wir haben eine ganze Reihe von Vorschriften entstehen lassen über die Jahre hinweg aus lauter guten Absichten, die ganz dringend reduziert gehören, damit wir die Kräfte freisetzen, die wir haben. Einmal wirtschaftlich, aber andererseits auch personell. Also sich gegenseitig nur selbst zu beschäftigen, hilft im Ergebnis niemandem. Kann ich als Verantwortlicher für unsere Finanzämter auch sagen. Es sind nicht nur die Steuerpflichtigen, die über die Komplexität unseres Steuerrechts fluchen, es sind eben auch diejenigen, die es am Ende auf Seiten der Behörden zu bearbeiten und zu vollziehen haben. Natürlich ist da Mut zur Lücke und Mut zu mehr Einfachheit die Lösung. Anders wird es gar nicht gehen können. Wir werden aus demografischen Gründen eine Menge Personal verlieren in den unmittelbar bevorstehenden Jahren, nicht 2040 oder 50. Sondern ich sage sicher vorher, dass wir nach allen Zahlen, die wir kennen, die sind vorhersehbar, in den kommenden Jahren 2/3 der Menschen, die heute in der öffentlichen Verwaltung arbeiten, nicht mehr in der öffentlichen Verwaltung haben werden, aus Altersgründen und aus Gründen höherer Fluktuation. Dieses 2/3 werde ich nicht vollständig ersetzen können.
Müssen Sie vielleicht auch gar nicht, weil ich muss mich darauf einstellen, wie es geht.
Ich muss mich darauf einstellen, jetzt die Prozesse so zu verschlanken, zu vereinfachen, dass es für alle Beteiligten einfacher wird. Da brauche ich auch keine großen Konjunkturprogramme. Wenn aktuell allein durch die Gesetzgebung von 2 Jahren im Bund 10 Milliarden mehr Bürokratiekosten pro Jahr entstanden sind, möchte ich anschließend nicht beraten, wie wir 10 Milliarden, 20 Milliarden, 30 Milliarden mehr Wirtschaftsförderung über das Land ausgießen. Ich glaube, wir haben unglaublich viel Kraft, die wir entfalten könnten, wenn wir uns selber mehr Freiheit erlauben.
Aber es gibt ja super viele Tipps auch aus der Wirtschaft, auch von Seiten der IHK, nicht nur von der Vollversammlung, sondern auch von den Gremien, was konkret in Berlin getan werden kann, um uns Unternehmen und besonders den Mittelstand, also den familiengeführten Unternehmen, die Arbeit zu erleichtern. Und die Vorschläge gefühlt prallen seit 10 Jahren ab. Jetzt sind Sie ja noch nicht 10 Jahre im Amt, ein Glück. Aber welche haben Sie sich denn jetzt ganz konkret mal davon vorgenommen, die wir umsetzen, damit ich vielleicht in Zukunft mein Bauunternehmen führen darf, statt Anträge auszuführen?
Da muss ich aber mal kurz widersprechen. Wir haben ja diesen Masterplan, Businessplan der IHK. Die hat die IHK mit der Stadtgesellschaft diskutiert. Der Rechnungshof hat sich auch beteiligt, was einmal neu für uns war. Und ich muss Ihnen gestehen, wir haben damals gewettet, als wir fertig waren. Ein Jahr Diskussion und wir haben gewettet, schaffen wir das, eine Aufgabe umzusetzen? Macht der Senat das bei einer Aufgabe? Wir haben die Wette verloren. Es sind ungefähr die Hälfte der Aufgaben ist umgesetzt. Und gerade im Bereich Personal modernisiert sich Berlin schon.
Ja, aber nicht nur da. Ich habe es ja eben gesagt, der Druck, und das war die Ausgangsfrage, hilft der Druck? Ja, selbstverständlich. In einer Zeit der Haushaltsnot, und da hilft es, wenn der Staat selbst leidtragender ist, kann ich natürlich die Frage, wo verteuern wir aufgrund unseres unglaublich komplizierten Vergaberechts, das wir uns in Berlin selbst verordnet haben, unsere eigenen Beschaffungen, wie auch naturgemäß diejenigen unserer Unternehmen. Und damit machen wir auch das Leben derjenigen schwerer, die mit dem Staat wirtschaften wollen. Wir haben das Thema der diversen Umweltvorschriften, der diversen Datenschutzvorschriften, die deutlich über das Bundesniveau hinausgehen. Können Sie quer durch alle Bereiche gehen. Der Berliner Denkmalschutz, der regelmäßig dazu führt, dass die Beteiligten verzweifeln. überall dort ist jetzt der Zeitpunkt, genau jetzt, dass wir intensiv alle Verwaltungen wie noch nie dagewesen fragen, wo setzt du welche Vorgaben?
Das wird aktuell aber wenn ich eine Verwaltung frage, die etwas seit 20 Jahren so gemacht hat, da kriege ich doch als Antwort in der Regel nicht, ach, ihr habt recht, wir machen es jetzt ganz anders.
Also ich glaube, ich würde es umdrehen. Ich würde nicht fragen, welche Aufgaben wollt ihr noch machen oder müsst ihr noch machen, sondern also oder welche Aufgaben habt ihr, welche könnt ihr wegfallen lassen? Das ist ja die normale Aufgabenkritik, die wir seit Jahrzehnten machen, sondern man muss es umgekehrt machen. Wir haben diesen Druck, den der Finanzsenator beschrieben hat, das teile ich absolut. Wir als Berlin müssen wir unmittelbar handeln. Ich habe schon fast gedacht, die Veranstaltung sollte nicht Bürokratieabbau, sondern Funktionsfähigkeit der Verwaltung heißen.
Da hätte ich jetzt einen sensationellen Vorschlag. Da lade ich Sie alle mal auf die Baustelle ein, weil da werden ja die Ärmel hochgekrempelt und tatsächlich umgesetzt. So wie bei uns. Was ich seit 10 Jahren höre, ist nur Gequatsche. Ja. Und da würde ich zu meinen sagen, hey Leute, Kaffeepause ist vorbei.
Wissen Sie, was richtig cool wäre? Danach lade ich Sie mal zu uns ein und Sie sehen, wie wir gerade die Ärmel hochkrempeln. Ja, wie eine Finanzverwaltung, die gerade von mir gesagt bekommen hat, ihr werdet in wenigen Jahren mit 30% weniger Personal arbeiten müssen. Und ich erwarte jetzt von euch, und zwar von allen, die ihr damit zu kämpfen habt, dass ihr das Gefühl habt, für den Papierkorb zu arbeiten, dass ihr mir jetzt mal aufschreibt, was davon ist für den Papierkorb und kann weg. Ja, denn wir haben auf der Leitungsebene jetzt, genau jetzt, den Zeitpunkt, an dem wir diese Dinge regeln
und entscheiden Antworten? Müssen.
Selbstverständlich.
Das finde ich sehr cool, weil eine Fehlerkultur schafft ja Raum für Neues. Das heißt, wenn Sie es schaffen, so eine Liste zu machen, was kann weg, dann ist es ja der Auftakt dazu, dass wirklich was passiert.
Oder Sie müssen es umgekehrt machen. Was ist eigentlich das, was wir auf jeden Fall noch machen müssen? Sonst funktioniert alles nicht. Und was sind Standards, auf die wir verzichten können? Also was ist das? Was ist der Kern dessen, was wir machen müssen? Das müssen wir neu definieren. Das ist eine neue Frage. Ich habe auch für den Rechnungshof gesagt, wir müssen eigentlich umdenken in vielen Prüfungen. Es macht keinen Sinn, dass ich der Verwaltung sage, ihr müsst das und das erfüllen und ich weiß, die haben nicht mehr das Personal, sondern ich muss mir angucken, welche Vorgaben gibt es eigentlich, die wir auch als Rechnungshof und die insgesamt die Gesetzgebung machen, wo wir selber denken, die müssen verändert werden. Das ist aber ein Kulturwandel. Und diesen Kulturwandel müsste ich auch erstmal im Rechnungshof erreichen.
Und das ist ja auch nicht immer so eindeutig. Ne? Also ich meine, es mag in der Finanzverwaltung einfach sein, weiß ich nicht. Aber wenn ich mir jetzt die oft gescholtenen Brandschutzvorschriften beispielsweise nehme, dann gibt es ja natürlich die Bauunternehmer oder auch diejenigen, denen die Häuser gehören, die sagen, oh, das ist mir alles viel zu viel Brandschutz. Aber auf der anderen Seite steht dann vermutlich zum einen die Feuerwehr, die sagt, na ja, wir finden das vielleicht schon ganz gut. Und es gibt ja auch Firmen, die mit dem Brandschutz Geld verdienen, die teilweise ja auch damit beschäftigt sind, die entsprechenden Normen überhaupt erstmal in die Welt zu setzen. Herr Kellner, wie kriegt man denn diese verschiedenen Interessen dann unter einen Hut?
Also ich glaube, es ist wirklich gut, wenn jeder an seine eigene Nase greift. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich bin Mittelstandsbeauftragter, da habe ich sehr schöne Termine. Da war ich bei einer Brauerei, große Bierbrauerei, die sagte mir, Herr Kellner, wir haben da oben eine Photovoltaikanlage, es ist Sommer, brauchen Sie müssen Sie kühlen, sind Sie froh, wenn Sie die Solaranlage... Dann dachte ich mir, die ist nicht angeschlossen. Dann fragte ich, warum? Ja, wissen wir auch nicht so genau. Dann, weil die war 250 Kilowatt Peak hoch, eine große Anlage. Dann bin ich nachgegangen. Es war nicht die europäische Ebene, die schuld ist. Es war nicht der Deutsche Bundestag. Es war nicht das Wirtschaftsministerium, was irgendeine Regel erlassen hat. Es war nicht das zuständige Land. Das war der Normungsausschuss, ein Unterausschuss des Normungsausschusses der deutschen Industrie, der gesagt hat, wir brauchen eine Zertifizierung der Zertifizierung, wenn Anlagen über 135 Kilowatt Peak sind. Wir haben das gesetzlich im Deutschen Bundestag, diese Normung überschrieben, weil es hätte 2 Jahre gedauert, das durch den Normungsausschuss zu kriegen. Also ich will nur mal Beispiele nennen, wie Normung und wenn ich mit Start-ups rede, im Baubereich, die neue innovative Produkte durchsetzen oder entwickeln, ja, warum kommen die nicht auf den Markt? Die sparen vielleicht Geld, die sind vielleicht klimaschonender. Also alles, was uns sozusagen erfreut, ja, sagen, ach, die Normung. Und deswegen möchte ich einmal sagen, wir müssen als Politik Verantwortung übernehmen, als Bundesebene. Ja, wir haben alle Informationspflichten bei uns im Haus durchgewühlt und 100 abgeschafft. 100. Ich kann auch sagen, warum es nicht noch mehr war.
Das ist die Frage, 100 von 110 oder 100 von 10.000?
Nee, 100 von knapp 1.000. Und ich sage Ihnen mal, wir haben beispielsweise 300 haben wir alleine, weil wir Ausbildungsgeber sind. Und das muss eine Ausbildungsverordnung geben, damit klar ist, dass wenn ich Tiefbau lerne oder wenn ich Hochbau lerne, was ist Teil der Ausbildung, das machen wir gar nicht alleine, das machen wir mit den Sozialpartnern. Kein Mensch will das abschaffen, weil man will...
Wirklich doch ich. Nämlich die Inhalte in der Ausbildungsverordnung sind so etwa 40 Jahre alt.
Die
wir lernen analoge Technik bei den Elektrikern, obwohl es das draußen nicht mehr gibt. Das heißt, ich bin kein Fan von der Verordnung.
Wir modernisieren die gerade alle zusammen mit den Sozialpartnern, mit Ihnen und mit den Gewerkschaften zusammen. Das ist aber Sozialpartnerschaft. Aber trotzdem würde keiner gehen und sagt, wir modernisieren sie, wir schaffen sie ab. Nee, weil dann ist der Tischler in Bayern was anderes als der Tischler in Berlin. Also es ist ein gemeinsamer Grundkonsens. Es gibt zumindest sagen wir, das wollten die IHK wirklich nicht abschaffen. Wir haben uns mit den Verbänden hingesetzt und sind diese einzeln durchgegangen. Beim Mess- und Eichwesen, große Erleichterung, haben wir Sachen abgeschafft. An anderen Stellen wird uns auch gesagt, da brauchen wir aber auch ein paar grundlegende Regeln zusammen. Und das ist ja die Balance, die man gemeinsam miteinander schaffen muss. Und dann braucht man natürlich auch, und das ist eben nicht Bundesebene, das ist Landes- oder kommunaler Ebene, deswegen ist es gut, dass der Finanzsenator, Herr Evers, hier mit dabei sitzt, da brauchen wir auch einen Vollzug, dass es schneller wird. Weil es ist zum Teil schon auch so, ein guter Chef gibt seinen Angestellten auch einen Freiraum, dass er Entscheidungen treffen kann. Wir haben uns angewöhnt in diesem Land, dass man Entscheidungen 5000 Mal absichert und dass Entscheidungen nicht getroffen werden. So, und dann brauche ich aber auch eine Freiheit, dass Entscheidungen getroffen werden. Und dann brauche ich auch einen Rechnungshof, der dann sagt, okay, da ist vielleicht was schiefgelaufen, aber in 95% der Fälle ist es richtig gelaufen, in 5% der Fälle ist was schiefgelaufen. Aber ich kann natürlich das alles so kompliziert machen, dass in 100% der Fälle alles richtig läuft. Nur dann habe ich eine Verwaltung dahinter, eine Kontrollbehörde, dann klappt das, dann dauert das halt 100 Jahre. Und deswegen ist es eine Abwägungsgeschichte.
Sieht man jetzt im Radio nicht, aber die Rechnungshofpräsidentin nickt.
Ne? Ja, das ist schön, dass sie nickt. Das finde ich super, weil ich meine These ist ja, wir müssen da alle gemeinsam an allen Stellschrauben drehen. Weil es ist nicht so, dass es alleine, das liegt alleine auf der Bundesebene oder es liegt alleine in Brüssel oder so. Ich könnte Ihnen auch bei den Praxischecks Unternehmensnachfolge, da lagen ein Haufen Beispiele vor, wo auch sozusagen Kammern es leichter machen können für Unternehmensgründe und Unternehmensnachfolgen. Ich will damit nicht von der Verantwortung der Bundesebene weggeben, dass wir zu viele Regeln haben. Ja, aber ich will einmal dafür werben, dass wir alle gemeinsam sagen, hey, lass uns bitte gucken, wo können wir es leichter machen.
Für mich klingt das, als wenn Sie in der Zielvorgabe alle gar nicht so weit auseinander sind. Aber ich vermute mal, Ihnen, Frau Zeichert, geht das viel zu langsam.
Ja, wobei ich glaube, hier sind einige Wahrheiten dabei und Veränderungsmut dadurch, da durfte ich viel drüber lernen als Nachfolgerin, weil wir sind in einem sehr analogen Gewerbe tätig und wir haben auf der Baustelle alles digitalisiert. Wir machen mittlerweile die komplette Dokumentation bei LAT in der Baustellen-App. Wie haben wir das geschafft? Und da haben Sie was Wahres gesagt. Wir haben unserem Team Mut gemacht. Wir haben Fehler zugelassen. Und ich glaube, da ist eigentlich ein guter Weg, wenn ich so heute zuhöre. Das macht mir auch Mut. Da denke ich, man könnte klappen. Das Einzige, was so ein bisschen fehlt, sind die verbindlichen Ziele. Die schreiben wir ganz groß. Ich sage mich immer, wenn mein Team nicht weiß, wo das Tor steht, dann können die auch nicht treffen. Und deswegen, das kann man manchmal in so einer Podiumrunde, glaube ich, nicht so gut bringen. Aber die Konkretisierung dessen, was jetzt umgesetzt wird, die wäre schon sehr wichtig.
Herr Keller hat ja eben gesagt, jeder soll sich an seine eigene Nase fassen und jeder von uns in seiner Rolle und seiner Funktion muss und kann beitragen. Das teile ich. Es ist einfach ein komplexes Thema auf allen Ebenen. Und ich habe eben genickt, weil ich denke, auch wir als Rechnungshof müssen zum einen die Verwaltung so begleiten. Das heißt, wir steuern auch weiter noch, um dass wir sagen den Verwaltungen nicht nur, was sie in der Vergangenheit falsch gemacht haben, sondern beraten sie auch, was wir glauben, was sie ändern müssen in Zukunft. Und wir haben jetzt ganz aktuell, kommt demnächst unser Jahresbericht, da haben wir einen Beratungsbericht zur Vereinfachung des Zuwendungsrechts. Wir haben uns angeguckt, wo kann eine Erleichterung sein und werden dazu Vorschläge machen. Und auch für den Rechnungshof selber haben wir gesagt, wir haben uns bisher alle Zuwendungsbescheide von allen Verwaltungen schicken lassen, weil es ja unsere Aufgabe, die zu prüfen. Dann haben wir uns in die Augen geguckt und haben gesagt, wer prüft diese 1000 Dokumente. Und dann haben wir gesagt, wir können doch als Rechnungshof uns immer das holen, wenn wir prüfen, und haben diese Informationspflicht auch abgeschafft. Jeder von uns verursacht auch mit Bürokratie, das muss man fairerweise sagen. Da bin ich jetzt bei der Fehlerkultur, also auch der Rechnungshof entwickelt eine Fehlerkultur und jeder von uns muss sich auch immer evaluieren und prüfen.
Erstens, Sie haben recht. Und zweitens, ich glaube in der Tat, wir können in all dem aber noch deutlich weiterkommen, als wir aktuell sind. Das ist eine Mentalitätsfrage, die auf der Führungsebene beginnt. Wenn sie dort nicht vorhanden ist, wird sie sich bis in die letzte Hierarchieebene nicht fortsetzen. Schon das ist ein verdammt harter Job. Also fragen Sie den Finanzsenator, der sich vor einen, sag mal, Koalitionsausschuss setzt und erklärt, wie die Lage ist. Und dann sitzen alle betroffen da und lassen es sacken und erklären mir danach, was sie für neue Vorschriften sich überlegen wollen und wo sie mehr Geld ausgeben wollen, wofür sie dringend mehr Personal brauchen. So wird es nicht funktionieren, sondern ich glaube, wir brauchen erst einmal ein Mindset auch auf der Führungsebene, dass dieses unglaubliche, am Anfang war von Monstrum die Rede, das sich über die vergangenen Jahrzehnte entwickelt hat, das größte Strukturproblem unserer Republik ist. Und dass jeder einen Beitrag dazu leisten muss, es zu verringern. Und auch kann, es zu verringern. Nehmen wir mal unsere Steuerbehörden, also das, um jetzt mal den Ball wieder zurück in den Bund zu schieben. Ich höre dann immer viel von Entbürokratisierung und wenn das Jahressteuergesetz oder Steuerfortentwicklungsgesetz kommt, dann wird uns wieder das nächste Thema serviert von, in dem Fall waren es glaube ich jetzt Anzeigepflichten für Steuergestaltungen, die man jetzt übertragen möchte von den internationalen auf die nationale Ebene. Um es mal zu übersetzen, das sind 27.000 Dokumentationen, die stattgefunden haben bei den internationalen Steuergestaltungen für 27 Treffer.
Ist doch genial, wenn das ich das höre, denke ich doch nur, nutzt doch KI. Fangt doch an, die IT hat doch Lösungen.
Wir haben gerade über ganz viele Sachen geredet und eins noch nicht so ausführlich, was vielleicht so ein bisschen Zukunft ist, nämlich das Thema Digitalisierung. Herr Evers sagt, ist nicht Zukunft. Da hat ja jeder Berliner so seine Erfahrung gemacht. Bei manchen Dingen ist die Zukunft schon da, bei anderen würde man sich wünschen, dass sie mal käme. Wie weit sind wir denn?
Wie der Jurist sagen würde, es kommt darauf an, aber wenn ich jetzt als Finanzsenator spreche, wir haben bundesweit, man staunt, in Berlin die schnellste Steuerverwaltung. Warum haben wir das? Aufgrund eines hohen Digitalisierungsgrads. Wir haben einen so hohen Automatisierungsgrad, gerade in der Steuerverwaltung, dass man auch ablesen kann, wie sehr es der Verwaltung hilft, überhaupt funktionsfähig zu sein, in Zeiten, in denen in der Tat Recht immer komplizierter wird, mehr Personal immer mehr abhanden kommt und ich mit weniger Menschen mehr schaffen muss. Digitalisierung ist ein Teil der Lösung und wir haben insbesondere auch einen hohen Anteil von Algorithmisierung und KI-Einsatz. Wir haben in der Finanzverwaltung jetzt auch direkt nach meinem Amtsantritt gesagt, wir rufen mal alle Ebenen des Hauses zusammen, bringen sie zusammen mit unserer Technologiestiftung und denken mal einen Tag darüber nach, welchen Beitrag kann KI eigentlich dazu leisten, dass wir unsere Jobs auch unter diesen sich verändernden Voraussetzungen weniger Personal, weniger Geld perspektivisch besser arbeiten können.
Vielleicht auch weniger Aufbewahrung, weil ich habe 3 Etagen Ordner, die ich noch aufheben muss und ich weiß, das Gesetz wurde verändert, aber ich sage mal so, nicht ausreichend.
Ja, von 10 auf 8 Jahre hat der
Kellner jetzt die Aufbewahrungsfrist.
Was man vergessen hat, war die Verjährungsfristen gleichermaßen anzupassen und schon widersprechen sich wieder die Ebenen, weil wenn sozusagen am Ende des Tages Steuertatbestände nicht verjährt sind und Sie haben die Dokumentation nicht mehr, dann haben wir auch ein Problem. Also da muss man auch lernen, Dinge im Zusammenhang.
Muss man jetzt fairerweise sagen, das hat er aber nicht vergessen.
Aber hier werde ich ganz unruhig als Berliner Rechnungshof. Sie haben eben gefragt, wie weit ist denn Berlin mit der Digitalisierung? Und da muss ich sagen, das ist der Punkt, der mir bei der Berliner Verwaltung am meisten Sorgen macht. Wir haben uns eigentlich mal 2016, sollten wir uns auf den Weg machen in Berlin, um eine einheitliche IT-Infrastruktur zu bekommen. Da gab es das E-Government-Gesetz. Das hat gesagt, in wenigen Jahren müssen alle Verwaltungen zu dem zentralen Dienstleister des Landes gewechselt haben. Wir haben heute 2024. Das Gesetz ist von 2016 und es ist noch keine einzige Verwaltung vollständig zu dem IT-Dienstleister gewechselt. Die Verwaltungen sind aber verunsichert. Die Bezirke, die Senatsverwaltung, denke ich auch, weil sie denken, wir alleine, wir schaffen das auch nicht mehr. Und das ist ein Thema, das muss unmittelbar gelöst werden. Das ist total wichtig. Und da habe ich manchmal das Gefühl, das ist noch nicht in den Köpfen angekommen. Und um da mal auch als Rechnungshof ein Vorbild zu sein, habe ich vor einem Jahr gesagt, okay, wir machen das. Wir fallen als Rechnungshof eigentlich nicht unter dieses Gesetz, aber wir machen das. Wir machen das freiwillig, weil ich halte das für richtig. Und ich denke, wir werden jetzt Anfang des Jahres, werden wir auch umstellen, aber es ist ein absolut ganz schwieriger, zähflüssiger Prozess, wo ich als Muster eigentlich jedem aufschreiben könnte, was nicht funktioniert an der Bürokratie. Und da wäre meine Bitte an die Politik, dass sie sich das nochmal zum Hauptthema macht und die IT in Berlin in der Berliner Verwaltung muss funktionieren.
E-Akte gehört nicht nur auch in der dazu. Berliner, ne? Nicht nur in der
Berliner. Ja, ich spreche jetzt für die Berliner. Ja.
Ja, aber das ist in Berlin, also ich habe nur wirklich viele Freunde in Berlin und das Glücksspiel um Termin beim Bürgeramt ist ein beständiges Thema. Wenn man irgendwie nicht über das Wetter reden will, kann man darüber reden und die Beschwerden sind groß und ich bin froh, dass ich in Brandenburg aufs Amt bei mir auf dem Dorf gehen kann und das klappt dann zwar nicht digital, aber analog sehr schnell und einfach. Also da ist schon auch Verbesserungsbedarf hier, glaube ich, viele Menschen erfahren, dass man es für Unternehmen, aber auch für Bürgerinnen und Bürger bitte leichter macht. Und da spielt Digitalisierung eine große Rolle und da hakt viel. Ich will aber einmal dieses Beispiel mit den Aufbewahrungsfristen, ich will das einmal aussprechen, was auch die Abwägungsgeschichten sind, weil ich finde es richtig, dass wir es auf 8 Jahre verkürzen. Aber ein Grund, ein Gegenargument, was da stand, war immer die Frage, können wir bei Cum-Ex, also da gab es ja Finanzbetrug, kann man das nachvollziehen und kann man dann, also da laufen Ermittlungen, da geht es um viel Steuergeld, was da betrogen wird und kann man das zurückholen. Und da kann natürlich auch nicht dann eine Entbürokratisierung dazu führen, dass auf einmal ganz viele Ermittlungsverfahren ausfallen. Also das sind,
Stelle auch mal zurückfrage, reden wir nicht inzwischen von Festplatten und warum reden
das
wir nicht
von Festplatten? Ich wollte gerade sagen, ist das überhaupt noch ein Thema, diese Akten? Weil ich meine, wir führen doch jetzt sowieso die digitalen Belege ein.
Darum geht es ja nicht. Die Sachen können digital aufbewahrt werden. Natürlich. Nein. So, das finde ich richtig als Anspruch. Ich wollte nur sagen, wenn wir gerade...
So sollte es mal sein.
So sollte es sein. Ja, so sollte es sein. Da bin ich auch völlig... Jetzt kann ich es mir leicht machen. Also wir haben als Wirtschaftsministerium, wir haben dieses Entbürokratisierungsgeschichte mit den... Wir haben gesagt, 10% der Berichtspflichten wollen wir gerne einsparen. Wir haben 9% auf Bundesebene eingespart. Wir haben noch 2,5%, die wir über EU-Ebene zusätzlich holen können, sodass wir unser Ziel von 10% geschafft haben. Da mussten wir uns aber auch hinsetzen, mit allen Abteilungsleitern, der Minister selber, mehrfach durchgehen, damit wir das schaffen. Deswegen ist die Zielfrage richtig. Das ist eine Frage von Digitalisierung. Natürlich ist vieles, was jetzt Steuerverwaltung oder ich als Mittelstandsbeauftragter führe ich gerade einen großen Spaß mit dem Justizministerium, wo ich sage, lass uns mal an die Notarpflichten rangehen. Wenn Sie mal mit Unternehmen reden, für was die alles Notarpflichten brauchen. Ja, also ich kenne viele andere Länder auf dieser Welt, da geht das ohne diese unglaublich vielen Notarpflichten. Also ich will sagen...
Da sind wir wieder bei den wie viel Milliarden war es? Es ist übrigens nicht nur die Wirtschaft, die da viel Geld verliert. Ich meine, das ist als Bürger, die Zeit, die du investierst, die ist ja auch was wert. Ob ich das jetzt in Euros ausdrücken möchte oder in Freizeit, ist ja egal. Und wenn ich mir angucke, also um jetzt mal vom Bund wieder nach Berlin auch zu kommen an der Stelle, wenn ich mir angucke, was ich zum Beispiel ständig investiere, um die Bürgeramtstermine, das ist ja das eine Thema, aber selbst das, was regulär läuft. Nehmen wir mal so eine Parkvignette. Alle 2 Jahre muss ich eine neue Parkvignette beantragen, unabhängig davon, was sie kostet. Denn dann sage ich immer zur Verwaltung, warum denn? Ich wohne da immer noch, mein Auto ist bei euch gemeldet, ich bin bei euch gemeldet, ihr wisst, dass ich da bin. Ist die Antwort der Verwaltung jedes Mal ja, aber das wissen wir nicht, weil wir haben keine digitale Vernetzung zu der Verkehrsbehörde. Ja,
das viel ist schöner ist der dreiseitige Horteintrag. Auch für jedes schön, ja. Kind, wo wir auch als Unternehmen übrigens immer beiliefern müssen, wie lange die Person arbeitet. Übrigens alle 2 Jahre die Arbeitszeiten. Ja, und immer komplett neu. Warum? Bei 130 Mitarbeitern wissen Sie, wie oft ich das ausdrucken muss?
Ja, aber das ist, also ich will jetzt erstens mal nochmal den Optimismus unterstreichen. Dass die doppelte Not, die wir haben, nämlich fiskalisch wie demografisch, uns in eine Situation, in eine historische Situation führt, diese Themen jetzt wirklich entschlossen anzugehen, weil wir selbst ansonsten an den Rand der Funktionalität und darüber hinaus geraten. Denn wir sind auch betroffen. Wir als Staat, wir als Verwaltung, aber auch unsere Unternehmen, an denen wir ja auch ganz intensiv dran sind. Also insofern, ja, es ist so, wenn man sich jetzt einmal durch den Dschungel bewegt und schon viel geschafft hat, dann kommt der Naturschutz. Das ist so... Schon mal eine der größeren Herausforderungen, dann kommen Sie zum Denkmalschutz, denken, das ist der Bossfight und dann kommt der Datenschutz. Und den schafft keiner mehr. Denn es ist ja schlicht nicht erklärbar, warum wir nicht dem gleichen europäischen Datenschutzregime unterliegend wie beispielsweise Estland es nicht schaffen, bei uns umzusetzen, dass der Staat genau einmal die Daten seiner Bürger erhebt und auf allen staatlichen Ebenen zugänglich macht. Damit genau das nicht mehr. In Estland habe ich meine Steuererklärung vorausgefüllt und ich schaue dann nur noch, was sich verändert hat. Und das gilt nicht nur für die Steuer, sondern es gilt auch für andere öffentliche Dienstleister. Es ist alles machbar, technologisch alles machbar. Aber es heißt, der Staat muss sich auch mal zurücknehmen. Wir müssen Ressortprinzipien und Grenzen überwinden. Im Moment ist es so, ich bin Personalverwaltung. Das heißt aber nicht, dass ich in den Personalvollzug, in die Personalwirtschaft einer einzelnen Senatsressorts, da werden die Kollegen sich entschieden gegen wehren. Digitalbudget, wir haben kein einheitliches Digitalbudget, um mal den Impuls der Rechnungshofpräsidentin aufzunehmen. Ich glaube, dass es Zeit dafür wäre. Ja, aber nach wie vor macht jedes Ressort im Zuge seiner Eigenverantwortlichkeit seine eigene IT-Politik. Das wird nicht funktionieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass es nicht funktioniert. Das ist der Grund, warum wir nicht weiter sind. Also ein CDO, der Chief Digital Officer, wie es so schön heißt. Hamburg hat eine solche Konstruktion. Viele Unternehmen haben solche Konstruktionen. Haben wir auf dem Papier. Aber nicht im Sinne des Durchgriffs, wie wir ihn bräuchten in Berlin. Und für all solche Themen, nach all den Eitelkeiten, die in den letzten Jahren die politische Auseinandersetzung bestimmt haben, ist genau jetzt die Chance, so etwas auch auf den Weg zu bringen und durchzusetzen, weil die Not so groß ist.
Ich habe mich neulich mit dem Gründer einer Firma unterhalten, die seit vielen Jahrzehnten Verwaltungssoftware herstellt, also für die öffentliche Verwaltung. Und der sagt, sein größtes Problem war immer, dass es erstens so viele verschiedene Unter- und Einzelverwaltungen gibt. Also jedes Bundesland, jede Kommune macht an sich gleiche Dinge anders und dann ändern sich ständig noch die Regeln und es muss ja jedes Mal die Verwaltung der Gesetzlage angepasst werden. Und er meint, dann hast du nicht eine große Software, die überall funktioniert, sondern du hast sie in 1000 verschiedenen Varianten und musst sie ständig neu anpassen. Jetzt kann man das an der Software diskutieren, aber man könnte auch mal drüber nachdenken, ob so föderal, bei all den Vorteilen, die ein föderales System hat, ob wir nicht vielleicht auch bestimmte Sachen nicht immer überall verschieden machen müssen, weil die Software folgt ja sozusagen der realen Welt. Ne?
Und, jetzt aus
und in Berlin sind wir da ganz besonders krass aufgestellt mit unseren vielen Bezirken und dann der Zentralverwaltung und Landes- und Kommunal- und
sage ich jetzt nochmal aus Wirtschaftssicht, warum müssen wir es ausbaden? Weil, also die Zahl, die ist echt prägnant. 65% der Berliner Unternehmen geben in der letzten IHK-Befragung an, dass aufgrund regulatorischer Belastungen sie weiterhin weniger investieren. Das macht doch auch was mit unserer Wirtschaft. Also ich verstehe die Not und ich sehe auch, hier sind Lösungen und Gedenkengänge dazu, aber die Frage ist doch eigentlich, wie lange muss ich mir das jetzt noch anhören? Weil mein Job ist ja nicht, bin ich Psychologin, sorry, dass ich so klar sage. Ich führe ein Bauunternehmen und ich würde gerne bauen.
Ich sage es auch mal umgekehrt. In einer Zeit, in der auch die Rahmenbedingungen finanziell für den Staat immer knapper werden, diskutieren wir angesichts einer anhaltenden Rezession über welchen Befreiungsschlag brauchen wir jetzt durch welche Steuervergünstigungen oder was auch immer, um der Wirtschaft wieder Schub zu geben. Ich glaube, angesichts der Dimension von Bürokratiekosten liegt ein solches Potenzial im Verzicht und im Mut zur Lücke. Also mehr Freiheit für unsere Unternehmen. Da muss ich überhaupt nicht über die nächsten Milliardenprogramme des Staates, die er sich gar nicht leisten kann, nachdenken, sondern darin liegt ein viel größeres Potenzial. Griechenland galt mal als eines der kompliziertesten Bürokratie versehenen Länder. Es kam die Euro-Krise. Wenn ich heute nach Athen fahre und zum Beispiel zum Thema moderne Verwaltung mich mal informiere, dann staune ich, dass ich das lernende Land bin.
Herr Hinks, Sie haben ja gerade gefragt, warum machen wir nicht einheitlichere Regelungen? Das würde doch auch viel vereinfachen. Das hat, glaube ich, jetzt die Bauindustrie auch ganz aktuell gefordert, irgendwie Vereinfachung, Vereinheitlichung, Vernetzung. Ich bin etwas frustriert. Ich habe mich tiefer mit dem Thema beschäftigt und habe gesehen, dass in Berlin vor 20 Jahren gab es eine Normenkontrollkommission und die hatte gesagt, wir müssen Regelungen machen, wo wir sehen, wie sind die mit den anderen Ländern vergleichbar? Warum weichen wir ab von den anderen Ländern? Wir müssen harmonisieren mit Brandenburg und viele andere gute Ideen. Und das ist sogar in unsere gemeinsame Geschäftsordnung eingeflossen in Berlin. Es wird aber 0,0 oder in ganz kleinen Prozentpunkten nur gelebt.
Ja, aber warum?
Das heißt, eben kam ja dieser Begriff Kultur in der Verwaltung, Führungskultur. Es ist schon, da liegt es dann an der Kraft der Führungskräfte, das mit umzusetzen, an der Kraft der Politik, es vorzugeben weiter.
Genau, ich würde eben nur auf die Verwaltung schauen. Die hat ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten und natürlich versucht sie auf das immer komplexer werdende Leben mit immer komplexer werdenden Regelungen zu reagieren und nicht darüber nachzudenken, setze ich nicht mehr Vertrauen in die Menschen, die in der Verwaltung Entscheidungen treffen und das anhand nicht so detaillierter Regelungen dann im Rahmen von Ermessen tun und stärke ich ihnen den Rücken und habe ich sowas wie eine Fehlerkultur, wenn sie passieren. Zur Wahrheit gehört auch, dass wir in den Parlamenten aber ebenfalls die Frage haben, ist eigentlich der Mentalitätswandel dort angekommen? Ich bin nun auch Parlamentarier und das seit geraumer Zeit. Ich vermute, noch nicht ein Jahr meiner parlamentarischen Angehörigkeit erlebt zu haben, in dem das Parlament mal Gesetze beschlossen hat, die nicht mehr Regelungen, mehr Aufwand, mehr Personal etc. pp. Bedeutet haben. Also ein Parlament, das darüber nachdenkt, Dinge zurückzunehmen, ist viel schwieriger vorstellbar als eines, weil Abgeordnete täglich damit zu tun haben, dass irgendjemand
zu ihnen kommt und sagt, ich brauche
eine neue Regelung.
Was halten Sie denn davon, wenn wir jedem Gesetz ein automatisches Ablaufdatum geben würden?
Da haben Sie genau ein anderes Problem. Also so sehr ich für den Mut zur Lücke bin, ich glaube, die Evaluation wäre eher, dass man wirklich alle Jahre sich hinsetzt und sagt, okay, wir gucken uns das an. Schon das würde dazu führen.
Gut, aber wenn es keinen Handlungsdruck gibt, macht es ja dann im Zweifelsfall keinen.
Aber nehmen Sie den Brandschutz.
Ich nehme es einmal als Argument auf, ne, weil ich mit vielen Unternehmen ja auch zu tun habe. Die brauchen natürlich eine Rechtssicherheit,
wenn
ich investiere. Also sagen Sie mal, ich investiere auf einer neuen Regel in eine neue Stahlerzeugung oder sowas. Ja? Und dann habe ich riesige Investitionen. und die müssen sich über 20 Jahre amortisieren. Da brauche ich natürlich auch eine Rechtssicherheit, dass diese Regel da ist. So, das ist aber nur ein vergessenes Argument, nur einfach auch diese Frage zu beantworten, aber ich will was anderes sagen. Wir haben im Föderalismus schon auch ein Problem, weil zum Teil, wenn dann auch wird der Datenschutz zum Beispiel als Alibi genommen, warum Regeln nicht erfolgen. Ich gebe mir mal ein Beispiel. 50.000 Jugendliche verlassen jedes Jahr die Schule ohne Abschluss. In zwei Bundesländern ist es möglich, dass diese Kinder, Jugendlichen, sofort verbunden werden mit der Bundesagentur für Arbeit, damit sie Hilfe und Unterstützung bekommen, damit sie ausbildungsfähig werden, damit die Kinder nicht einfach oder Jugendliche einfach in den Rost fallen. In 14 Bundesländern, vielleicht sind es mittlerweile 13, Berlin war nicht dabei, es war Hamburg und Bremen, glaube ich. Ja? Und dann ärgere ich mich, weil ich denke, wir können doch diese 50.000 Jugendliche nicht im Stich lassen. Warum können es zwei Bundesländer und 14 können es nicht? Weil die Datenschutzregeln sind bundesweit dann zu kompliziert. Gerne, das sollten wir einfacher machen. Aber da gibt es auch ein Problem, wirklich mit unterschiedlichen Vollzügen. Dieses Beispiel, das ärgert mich dann zum Beispiel, weil am Ende fallen da Jugendliche durch den Rost. Ich will aber noch was sagen, weil Herr Evers hat gesagt, ich bin auch Parlamentarier. Ich habe ganz oft, ehrlich, meine Wahrheit ist, ich sitze in diesen Prozessen, wie Gesetze erstehen. Ich treffe Vertreter der Wirtschaft, die mir sagen, bitte Herr Kellner, weniger Bürokratie. Und dann kommt, zwei Minuten später, aber ich brauche folgende Sonderregelung, § 13.4-3. Und dann kommt eine sehr kluge Begründung, warum für diese spezielle Branche diese Regel spezifisch genau ausgestaltet werden muss. Das ist meine Lebenserfahrung. Es tut mir leid, ich will das einmal schildern, weil es nicht so, dass sich die ganzen Parlamentarier das einfach ausdenken, ja, weil sie sozusagen die Leute quälen wollen, sondern es sind Wünsche. Und da ist oft intellektuell eine richtige Begründung dahinter. Nur es führt dann dazu, dass wir alles so gerecht und so genau ausdifferenziert machen wollen, dass es dann für niemanden mehr nachvollziehbar ist. Deswegen meine ich, es gibt eine Verantwortung einer Regierung, einer Exekutive. Es gibt eine Verantwortung des Parlaments, des Gesetzgebers. Aber es gibt auch insgesamt eine Haltung, wollen wir wirklich alles ganz genau ausbuchstabieren. Und glauben Sie mir, ich habe so viele Gespräche mit Wirtschaftsvertretern, die mir hinter verschlossenen Türen alle mit Sonderregelungen für ihre Branche kommen. Und zwar gut begründet oft, aber in der Summe macht es dann so, dass ich das Gesetz nicht mehr verstehen kann.
Natürlich,
aber
machen wir uns nichts vor. Das ist, um die eigene Branche zu schützen, ja, und im Zweifel sogar Sachen für sich zu entscheiden, also einen Markt zu schützen. Und damit sollten wir dringend aufhören in Deutschland. Also da kann sich die Wirtschaft an die eigene Nase fassen und das kenne ich ja auch von meinen Lobbyverbänden.
Da befindet sich aber die Wirtschaft in bester Gesellschaft mit Gewerkschaften, mit
sämtlichen NGOs, ja, also da sollten wir vielleicht aber alle weniger sagen, deutsch
werden. Das ist der schwierige Job der Parlamentarier. Das ist die eigentliche Aufgabe, die verschiedenen Interessen, die aufeinanderprallen. Das muss der Gesetzgeber da machen. Er kann nicht alle Interessen erfüllen, sondern er muss eine Entscheidung treffen.
Und er muss das immer alles, er muss es ja auch immer alles verstehen. Ne? Also ich muss sagen, also wirklich mal auch mal ein Wort des Respekts an der Stelle an unsere Parlamente. Ich bin immer fasziniert. Also die Welt da draußen ist ja unfassbar kompliziert. Und dann sind da irgendwie 100 oder 600 im Bund Parlamentarier, 700, wenn es hochkommt, müssen dann irgendwie all diese Lebensfelder verstehen und abdecken. Das ist krass. Nichtsdestotrotz stelle ich mir natürlich die Frage, wie kriegen wir das hin, nicht nur mal darüber zu reden, was sich ändern muss, sondern es auch wirklich zu ändern. Und ich frage mich, man sagt, es gibt diesen schönen Spruch, Veränderung beginnt in meinem Kopf, brauchen wir einen anderen Mindset? Und der erste Punkt bei diesem Mindset ist, in Deutschland sind wir immer dabei zu regeln, was alles erlaubt ist. Die Amerikaner machen es umgekehrt, die regeln das, was verboten ist.
Daran sind wir aber auch ganz gut.
Verbieten sind sie gut, aber die Frage ist, ob nicht der Mindset sozusagen grundsätzlich eigentlich ganz schön wäre, also die innere Haltung zu sagen, in Deutschland ist es eigentlich erstmal alles erlaubt, was nicht verboten ist, statt umgekehrt.
Also, dafür müssten wir alle Gesetze in die Tonne treten. Das wäre so eine mutige Aktion.
Ja, wir können ja sukzessive und klein anfangen, so Fußball spielen am Hinterhof.
Wo ich dabei bin und was ich glaube, was wirklich stimmt, ist natürlich also dieses Entschlacken, mutig sein und das klang ja auch schon an, dieser Raum für Fehlerkultur. Ich glaube, hier war was Zweites Tolles und ist dann so ein bisschen untergegangen. Aus positiven Beispielen lernen. Wer sind denn die zwei Bundesländer? Wie können wir es denn kopieren? Also viel mehr auch stolz darauf sein. Und da tun wir uns als Gesellschaft auch keinen Gefallen, weil wir machen ja gerne Politik-Bashing. Damit müssen wir jetzt auch mal aufhören. Ne? Sondern einfach mal sagen, wo läuft es denn gut?
Wenn ich damit aufhöre, habe ich nichts mehr zu arbeiten. Dann müssen wir vorsichtig sein.
Nein, aber das wäre ja im Sinne von unserer so Lebensgemeinschaft in Deutschland wäre es wichtig, dass wir aufhören, mit den Fingern aufeinander zu zeigen, sondern einfach wirklich anfangen, auch mal zu feiern, wo was funktioniert und das in die Masse bringen. Was anderes machen wir doch als Unternehmer auch nicht. Wir nehmen eine Sache, die gut läuft und dann kopieren wir die.
Und ich will mal eine juristische Antwort auf Sie geben, Herr Hinks. Also wenn Sie sagen, warum regeln wir denn, was erlaubt ist und nicht, was verboten ist? Unsere Verfassung sagt, wir brauchen eine gesetzliche Grundlage als Staat, um zu handeln. Ich gebe aber zu, darüber kann man ganz tief nachdenken. Ich finde das manchmal als Rechnungshof auch schwierig. Ich darf das machen, was mir als Kompetenz der Gesetzgeber gegeben hat. Aber mehr darf ich nicht machen. Also wenn ich jetzt sagen dürfte, ich darf alles als Rechnungshof, was die Verfassung mir nicht verbietet, da würde sich, glaube ich, der Senat nicht drüber freuen.
Aber machen wir es doch, Entschuldigung, also wir können das ja auch, ich bin ja von Haus aus auch Jurist, machen wir es doch mal ganz praktisch. Wenn ich was bauen will, von mir aus, ich will mir einen Schuppen hinterm Haus bauen, ja, der ein bisschen größer ist und der vielleicht eine Baugenehmigung braucht. Muss ich bislang das einreichen, kriege ich irgendwann mal eine Baugenehmigung. Wenn ich Glück habe, geht das schnell. Wenn ich Pech habe, geht es ein bisschen langsamer. Ich könnte auch hingehen und sagen, ich habe eine Anzeigepflicht, eine digitale Anzeigepflicht. Ich muss dem Staat nur meine Pläne mitteilen. Und wenn der nicht innerhalb von 4 Wochen gesagt hat, Moment, dagegen spricht dieses oder jenes Verbot, dann baue ich einfach. Warum muss es immer so kompliziert sein?
Da gibt es sogar solche Ansätze. In der Regel führen sie zu folgendem Phänomen. Defektion wird geregelt unter der Voraussetzung, dass der Staat nicht nochmal Fragen hat. Und in aller Regel finden dann automatisiert Nachfragen statt, um die Frist der Fiktion zu überwinden. Das ist immer leicht gesagt. Ich glaube, wir müssen insgesamt daran arbeiten, dass die Voraussetzungen für die Genehmigung genau dieses Häuschens dann auch nicht so komplex sind, dass überhaupt der Ansatz für so viele Nachfragen da sind. Da gibt es übrigens durchaus positive Bewegungen auf Bundesebene. Das will ich jetzt auch mal anerkennen, gerade wenn es um Nachverdichtung geht, gerade übrigens, wenn es um das Häuschen auf dem eigenen Grundstück im eigenen Garten geht, da passiert gerade was. Achtung, Achtung, ich lobe auch mal die Bundesebene. Wir in Berlin mit dem Schneller-Bauen-Gesetz schauen ja auch, wie wir innerhalb möglichst kurzer Zeit möglichst viel Erleichterung schaffen können. Vielleicht gibt es mal Anlass zum Optimismus, dass gerade im Baubereich, auch wenn ich mir noch sehr viel mehr wünschen würde und wir in Berlin auch noch einiges vorhaben, ich habe ja Beispiele wie den Denkmalschutz genannt, den möchte ich eigentlich aus der Reihe der Endgegner des Kampfes gegen Bürokratie rausnehmen. Das muss deutlich anwenderfreundlicher werden und am Ende auch realisierungs- und ermöglichungsorientiert. Ich glaube, da passiert eine ganze Menge, was vielleicht noch nicht so präsent ist, dass man es hier in den Mittelpunkt rücken kann, aber das will ich auch mal anerkennen. Also es ist nicht nur so, dass wir hehre Vorsätze alleine haben. Es passiert gerade in dieser Zeit eine ganze Menge. Und ich glaube, die Erfahrung, und Frau Klingen hat es ja eben angesprochen, die wir in der Corona-Zeit einerseits, aber insbesondere nachlaufend dann in der Energiekrise gesammelt haben, der vereinfachten Verfahrensabläufe, die lehren auch manches, was möglich ist in diesem Land, wovon man sozusagen als Blaupause übertragen, auch für andere Bereiche etwas lernen kann. Ich kann für meinen Teil nur sagen, ich glaube, der Mut zur Lücke ist die Lösung, auch für meinen eigenen Bereich. Ich setze jetzt weniger die Steuergesetzgebung, aber gerade auch dort ist, glaube ich, der Mut zu mehr pauschaler Herangehensweise, weg von Grundsteuererklärungen, die 3 Tage brauchen, um sie auszufüllen, hin zu einfacheren Erfassungen, einfacheren Regelungen, bei denen es naturgemäß mehr Ungerechtigkeiten geben wird. Aber der Hang zur Einzelfallgerechtigkeit, den wir hierzulande haben, führt in die Funktionsunfähigkeit unseres Systems. Und sobald wir die verlieren, kann der Staat nur noch ungerecht handeln. Mag paradox klingen, ich glaube, der Hang zur Einzelfallgerechtigkeit ist Teil unseres Problems. Der Mut zu mehr Pauschalisierung ist die Antwort, auch wenn es mehr Ungerechtigkeit bedeutet. Denn Funktionsverlust heißt Ungerechtigkeit für alle. Und ich glaube, da sind wir wieder am Anfang dessen, was ich gesagt habe. Das wäre eine Bedrohung für unsere Demokratie insgesamt.
Aber ich würde mal jetzt so offen reden. Und es gibt natürlich auch Punkte, das ist gut. Aber ich bekenne mich mal schuldig, ich habe natürlich auch Gesetze neu eingeführt. Das war die Frage, Herr Hinks, die Sie ganz am Anfang gestellt haben. Warum machen wir neue Gesetze? Weil wir es müssen. Also ich gebe mal Beispiele.
Nee, ich habe nicht gefragt, warum Sie neue machen. Ich habe gefragt, warum es immer mehr werden. Sie hatten ja mal dieses Prinzip, dass die Bundesregierung hat gesagt, one in, one out. Ne? Also mit jedem neuen geht eins weg.
Ich will einmal einen größeren Punkt einmal gerne machen wollen. Weil natürlich, ich bin Wirtschaftspolitiker. Mir geht es natürlich darum, Bürokratie abzubauen, zu beschleunigen, dass es schneller geht. Weil ich habe auch keine Lust, Regeln zu erklären, die ich selber sinnlos finde. Ich habe natürlich auch neue Herausforderungen. Ich gebe hier nur mal ein Beispiel. Wir diskutieren gerade ganz ernsthaft, wie wir kritische Infrastruktur besser schützen, also sprich Komponenten aus China oder Russland möglicherweise raushalten. Das ist natürlich mit einer Bürokratie verbunden. Möglicherweise, das sage ich gerade in Richtung Frau Zeichardt, das natürlich erstmal klingt das, ja, warum? Naja, weil wir Angst haben oder eine Sorge haben, dass uns sonst Steuerung von wichtiger Infrastruktur aus der Hand genommen wird.
Und wir arbeiten ja für die Deutsche Bahn und die BVG, deswegen ich frage nicht, warum. Ich hoffe, dass ihr es macht. Ich hoffe, dass ihr 5G nicht dabei vergesst.
Nein, ich wollte nur sagen,
aber die Frage ist doch, wie.
Ja, ja.
Also, was passiert denn, wenn ihr solche Gesetze macht? Die werden oft bis ans Ende der Nahrungskette durchgedrückt. Das heißt, der große Auftraggeber schreibt in seine Ausschreibung, was er gerne an Formularen hätte. Und ich am Ende der Nahrungskette als Sub vom Sub vom Sub muss die Formulare ausfüllen. Und was kann natürlich mein Monteur nicht die Formulare ausfüllen? Was kann er aber? Euch die ganze Strecke perfekt bauen, die Kabel dazu in die Erde bringen. Und da ist so ein bisschen die Krux, glaube ich, dass wir oft vergessen, wenn wir Gesetze gestalten, wen trifft es denn wirklich? Also wenn wir solche Gesetze machen und die sind richtig und wichtig und gerade in der aktuellen Zeit, da sollte keiner von uns naiv sein, dann wie gestalten wir die so, dass sie nicht dazu führen, dass die Handwerker weniger Zeit haben zum Arbeiten. Weil dann haben wir gar nichts erreicht, haben wir bald gar keine Infrastruktur mehr, dann müsst ihr sie auch nicht schützen.
Beziehungsweise wie gestalten wir sie so, dass wir sie dann nach einer kurzen Zeit auch wieder evaluieren und gucken, ob wir sie noch optimieren können. Muss ich an der Stelle einen Punkt setzen, weil unsere Zeit ist schlicht rum. Aber ich fand es total spannend, mit Ihnen zu reden und ich habe für mich auch eine Menge gelernt und mitgenommen. Ganz herzlichen Dank an Larissa Zeichert, an Karin Klingen, an Michael Kellner und an Stefan Evers, dass Sie dabei waren.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.